Was motiviert dich? Was lockt dich hinter dem Ofen hervor? Ist es schwer, dich zu irgendetwas aufzuraffen? Oder gibst du immer Vollgas und kommst deswegen nicht zur Ruhe? Die kommen irgendwann dazu, ja? Oder?
Ja.
Na gut.
Kannst auch nicht ändern. Ich arbeite dran.
Okay. Also, was motiviert dich? Wie kommst du weiter? Aber fragst du dich nicht auch manchmal, wozu die ganze Plackerei? Was ist dein Ziel? Warum tust du das alles? Ich wurde kürzlich gefragt, wie erholst du dich eigentlich mal? Wie füllst du deine Batterien wieder auf? Und ich war auch kürzlich auf einem Seminar, da ging es auch um sowas. Wie hält man seinen Kopf über Wasser, und wenn alles im Fluss ist und so? Wie bekommt man die Ruhe, die man braucht, um mal wieder aufzutanken? Viele Fragen. Okay. Das ist echt interessant, oder? Aber wie wäre es mit ganz neu, ganz neu. Die Erde ist ein Planet in einem kleinen Sonnensystem. Und dieses Sonnensystem ist in einer Galaxie. Und von diesen Galaxien, da gibt es mindestens 100 Milliarden, habe ich gelesen. Ein Mensch ist im Vergleich dazu doch ziemlich klein. Ist er auch unbedeutend? Ich lese mal zwei Verse aus Psalm 8, Verse 4 und 5. Wenn ich anschaue deinen Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Was ist der Mensch? Hier ist die Frage, was ist der Mensch wert? Weshalb kümmert Gott sich um uns? Was gibt uns Würde? Aber eigentlich sind wir ja im 2. Korinther. 2. Korintherbrief, 4. Kapitel. Aber der Weg dahin war ja schon jetzt einige Kapitel. Also wir sind im 2. Korintherbrief. Nach einer langen Einleitung über seine Reisepläne und seine Glaubwürdigkeit macht Paulus einen langen Exkurs über seine Arbeit insgesamt, so über die Mission an sich. Paulus betrachtet sich als Teil von Jesu Triumphzug um die Welt, steht im 2. Kapitel. Er nennt seinen Dienst die Verbreitung des Duftes göttlicher Erkenntnis. Und sich selbst nennt er einen Wohlgeruch des Christus vor Gott. Also Paulus ist stolz, von diesem Herrn künden zu dürfen, ihm zu dienen. Und in Kapitel 3 sagt er, also ich brauche keine Empfehlungsschreiben. Ihr, die durch mich zum Glauben gefunden habt, ihr seid mein Empfehlungsschreiben. Paulus ist nun mal ein Gesandter Gottes. Aber die Aufgabe ist an sich viel zu groß für einen Menschen. Im 2. Kapitel hat er schon gefragt, wer ist dazu tüchtig? Wer soll das können? Und da sagt er, naja, ich, aber nur dadurch, dass Gott mir die Kraft gibt. Und dann kommt er darauf zu sprechen, dass es scheinbar Leute gibt, die was anderes verkündigen als er. Und er sagt, also da gibt es, oder wir lernen daraus, es gibt Lehrer, die meinen, man kann eigentlich nur als Jude Christ werden. Man muss das mosaische Gesetz einhalten und dann kann man Jesus kennenlernen. Erst dann macht das Sinn. Und Paulus ist da ganz anderer Meinung. Der alte Bund hat eine Menge für sich als Vorbereitung für den neuen. Die Herrlichkeit des neuen Bundes übersteigt die des alten bei weitem, sagt er. Der Buchstabe tötet, der Geist rettet. Und wer dem alten noch anhängt, schreibt er dann, Vers 4, der ist wie jemand, der ein Sacktuch vor Augen hat, ein Tuch vor Augen hat. Und Jesus hebt das dann weg. dieses Wort zu verbreiten, die Mission, das machen ganz einfache Menschen. Das sind keine Superhelden oder so. Das sind halt Leute, die von Gott befähigt werden, durchzuhalten. Sie sind wie Tonkrüge, in denen ein Goldschatz drin ist. Das hat ja Elmar mit euch besprochen. Tonkrüge, in denen ein Goldschatz versteckt ist und transportiert wird. Und Nutznießer sind die Gläubigen. Ihr, die Korinther, meine Leser, wir alle. Letzter Vers der letzten Predigt war 2. Korinther 4, Vers 15. Denn alles geschieht um euretwillen, damit die Gnade zunimmt und durch eine immer größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes überreich macht. Also immer mehr Leute mögen hoffentlich Christen werden. Und Gott freut sich darüber. Ich lese jetzt die Verse 16, also 4. Kapitel Vers 16 bis 5. Kapitel Vers 10. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt in uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. 5. Kapitel, Vers 1. Denn wir wissen, dass, wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben. Ein mit Händen gemachtes ewiges Haus in den Himmeln. Denn in diesem freilich seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Insofern wir ja bekleidet, nicht nackt befunden werden. Denn wir freilich, die in dem Zelt sind, seufzen beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber eben hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns die Anzahlung des Geistes gegeben hat. So sind wir nun allezeit guten Mutes und wissen, dass wir, während einheimisch im Leib, wir vom Herrn aus heimisch sind. Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Wir sind aber guten Mutes und möchten lieber ausheimisch vom Leib und einheimisch beim Herrn sein. Deshalb setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfängt, was er durch den Leib vollbracht. Dementsprechend, was er getan, sei Gutes oder Böses. Keine Sorge. Ich versuche das zu erklären. Von Müdigkeit und Erholung. Vers 16. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Paulus unterscheidet einen äußeren und einen inneren Menschen. Der äußere ist der Körper. Und Paulus wird auch nicht jünger. Und die Arbeit ist echt anstrengend. Aber andererseits gibt es diesen inneren Menschen, dieses Selbst, dieses Selbstbild, das Denken, das Fühlen, der Geist. Und Paulus schreibt, dass dieser innere Mensch erneuert wird, Tag für Tag. Körperlich geht es mit ihm bergab, so wie mit uns allen. Aber sein Geist, sein Glaube, die werden von Gott erneuert, Tag für Tag. Es heißt, die Liebe von glücklichen Ehepaaren wächst weiter, trotz abnehmender körperlicher Verfassung. Und ich glaube, Paulus würde zusagen, würde auch sagen, seine Liebe und sein Verständnis von Gott wachsen weiter. Je älter er wird, je mehr Erfahrung er mit Gott gemacht hat, umso zielstrebiger ist er. Er wird innerlich erneuert jeden Tag. Das wünsche ich mir auch. Und jetzt von Vergänglichkeit und Ewigkeit, Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Verse 17 und 18. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Schwieriger Satz, aber sehr geschickt. Vorübergehend und ewig. Das Leichte und das Schwerwiegende. Unsere Bedrängnis und die Herrlichkeit von Gott werden hier gegenübergestellt. Das war Vers 17. Ich lese noch Vers 18. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Paulus ist durchaus bewusst, dass das, was er lehrt, nicht vor Augen steht. Er redet über Dinge des Glaubens. Und er sagt, das ist auch das Ewige. Denn das, was wir vor Augen haben, das wird vergehen. Die zukünftige Herrlichkeit, sagt er, wiegt schwerer als die jetzige Bedrängnis, die jetzigen Probleme, das Leben, das wir jetzt hier vor Augen haben. Auch nach menschlichen Maßstäben hatte Paulus es nun wirklich nicht leicht, oder er machte es sich nicht leicht. Aber er beklagte sich nicht. Er meinte, das lohnt sich. Vor allem auch aus der zeitlichen Perspektive heraus. Das hier, das ist bald vorbei. Und dann kommt ewige Herrlichkeit. Kennt ihr den Begriff Belohnungsaufschub? Also, motiviert es dich zu wissen, also in einem Jahr kriege ich meinen Lohn für das, was ich jetzt leiste? Aber brauchst du die Belohnung immer gleich? Irgendwo dazwischen ist es doch, oder? Die Fähigkeit, eine Belohnung auch mal abwarten zu können, ist ganz wichtig. Ja? Das ist ein wichtiger Lernerfolg, eine Entwicklungsstufe, die wir hoffentlich alle erreichen sollten. Ja? Wer sich durch den Blick auf ein fernes Ziel motivieren kann, der taugt zu hören. Den kann man gebrauchen. Wenn man dir eine Schokolade da hinlegt und du es partout nicht hinkriegst, die auch nur 5 Minuten da liegen zu lassen, dann wird es schwer. Dann wird es schwer im Leben. Ja. Bei Kindern ist das okay, aber die müssen das lernen irgendwann. Ja. Immer dieser schnelle Ausweg. Ja. Ich brauche jetzt irgendwas zu trinken, essen, sofort in mich rein. Vorsicht. Also Belohnungsaufschub. Ja. Und Paulus konnte das scheinbar perfekt. Ja. Der wusste, was in der Zukunft auf ihn wartet. Und das hat ihn gefreut und das hat ihn motiviert. Er war das ideale Werkzeug Gottes. Vom Leben in Zelten und in Häusern. Kapitel 5, Vers 1. Denn wir wissen, dass, wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmeln. Also Zelte haben auch was für sich. Ja? Kann man sagen. Zelte sind mobil. Viel mobiler als feste Häuser. Aber sie sind halt nicht so stabil. Die halten nicht so lange. Sie sind nicht so langlebig. Ein Zelt ist ein Provisorium. Wir sind Gäste auf einem Campingplatz. Das Ziel ist aber, eine feste Bleibe zu bekommen. Ewig und in Herrlichkeit. Paulus hatte als Zeltmacher gearbeitet und er wusste, dass die Korinther das wussten. Ja. Also er war besonders kompetent, über Zelte zu reden. Und wenn er über die Nachteile von Zelten redet, dann hat das Gewicht. Er macht hier keine Werbung für sein Handwerk. Nur wirklich nicht. Er sagt, ich lebe im Zelt, aber ich will das nicht. Ja. Besser als Leben im Zelt ist ein Leben im festen Haus. Jesus hat auch darüber gesprochen, beim Gleichnis vom Hausbau. Er setzt das wie selbstverständlich voraus. Jeder hätte gern ein Haus. Aber fest soll es sein. Stabil soll es sein. Wir leben hier in einem Zelt, sagt Paulus. Unser Körper, unser Leben hier ist ein Zelt. Und unsere Zukunft, die Zukunft von Christen ist in jedem Fall besser. Ein Bau nicht von Menschenhand, sondern himmlisch, göttlich. Und Jesus hat das auch versprochen. Johannes 14, Vers 2. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Paulus ist da ganz auf Linie von Jesus. Ein göttliches Haus, eine göttliche Wohnung wartet auf uns. Nicht von Menschenhand gemacht. Und von Nacktheit und bekleidet sein. Vers 2 und 3. Denn in diesem Zelthaus, freilich seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Insofern wir ja bekleidet, nicht nackt befunden werden. Wer will schon nackt sein? Wohnung ist da wie Kleidung, ist ein Schutz. Obdachlosigkeit ist furchtbar, furchtbar. Und nackt sein ist eine Schande. Auch Mist, übrigens. Stellt euch das vor, frieren und so. Aber auch Schande. Ja. Wir wollen beides nicht. Wir sind hier gezwungenermaßen in einem provisorischen Zelt. Und dann hoffentlich in der Behausung aus den Himmeln. Und er sagt jetzt nicht, wir ziehen ein, sondern er sagt, wir werden damit überkleidet. Wie bei einer Krönung, wenn man dem neuen König einen Umhang umzieht oder das, beim Einsetzen von Hohepriestern, dann wurden die auch eingekleidet. Wir kennen das auch in negativer Ausrichtung nicht. Jesus wurde, um ihn zu verspotten, auch in einen scharlachroten Mantel gehüllt. Ah, König, ist klar. Matthäus 27 zum Beispiel, da steht das. Also wir werden überkleidet mit einer himmlischen Behausung. Na gut. Aber warum nicht gleich? Ich hätte es gern gleich. Ungeduld. Vers 4. Denn wir freilich, die in dem Zelt sind, seufzen beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Das Sterbliche, das ist endlich, das geht weg. Wir wollen das ewige Leben. In dieser Behausung, dieser himmlischen Behausung, in die wir dann einziehen dürfen, die uns umgibt dann. Dieses Seufzen, und das finde ich jetzt wichtig, ist keine Todessehnsucht. Ja. Ich glaube nicht, dass Paulus hier weg wollte. Ja. Hätte sich ja vom Baum stürzen können, wenn er wollte, oder von der Brücke oder sonst was. Er wollte gar nicht sterben. Es ist keine Todessehnsucht, sondern das ist Gottes Sehnsucht. Ja. im Himmel wird es besser. Ja. Er will verschlungen werden vom Leben. Dann ist der Verfall beendet. Unsere Vollendung ist da. Und wir sind endlich am Ziel. Ja, aber wie soll man das durchhalten? Dafür brauchen wir den Geist Gottes. Vers 5. Der uns aber eben hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns die Anzahlung des Geistes gegeben hat. Also hier haben wir schon das Angeld, den ersten Sold haben wir schon. Gott gibt uns den Geist schon hier. Und das gibt uns die Zuversicht. Und darauf können wir nicht verzichten. Ohne geht es nicht. Wer hat denn schon Lust, sich irgendwie auf St. Nimmerleinstag vertrösten zu lassen? Ja? Die Bibel ist da in sich stimmig und der Heilige Geist pflichtet bei. Das Beste kommt noch. Und Gott handelt dabei für uns. Ja? Er gibt uns den Geist schon hier. Er möchte, dass wir zuversichtlich durch dieses Leben gehen. Vers 6. So sind wir nun alle Zeit guten Mutes. Ich hoffe es. So soll das sein. So sind wir nun alle Zeit guten Mutes und wissen, dass wir während einheimischem Leib wir vom Herrn ausheimisch sind. Das ist eine unangenehme Wortschöpfung im Deutschen, ja? Also, solange wir hier im Leib sind, sind wir nicht dort in der himmlischen Behausung. Vers 7. Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Vers 8. Wir sind aber guten Mutes und möchten lieber ausheimisch vom Leib und einheimisch beim Herrn sein. Wir wissen, wo wir hinwollen. Ja. Wir sind hier im Leib, aber besser wird es dort sein, im Leib, den wir vom Herrn bekommen. Und ich sage euch das, obwohl ihr das noch nicht sehen könnt. Das ist eine Frage des Glaubens. Wir wandeln durch Glauben, Vers 7, und nicht durch Schauen. Ja. Wenn ihr das bewiesen haben wollt, dann wird das nichts. Ja. Wenn ihr das messen wollt, ja, wenn jemand hier ein Messgerät aufstellt, um dann zu messen, wie viel Energie ist in diesem Raum, dann wird er wahrscheinlich nichts anderes finden als da draußen auf der Straße. Ja? Also wahrscheinlich wird man das physikalisch nicht messen können. Es ist eine Frage des Glaubens. Und Paulus gibt das zu. Er hält niemanden irgendwie zum Besten. Er sagt das offen. Es ist eine Frage des Glaubens. Wir sitzen hier in einem Zelthaus, auch ein komisches Wort, und sind auf dem Weg zu einer festen Bleibe in der Ewigkeit. Und gleichzeitig geht das nicht. Wir sind zuversichtliche Camper und wir freuen uns auf das Grand Hotel. Wir wären gern schon weiter auf unserer Reise zum Herrn, aber Gott lässt sich nicht hetzen. Beten wir es ab. Und nutzen die Zeit. Wir wollen ihm wohlgefällig sein. Das ist jetzt Vers 9. Deshalb setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Also nicht einfach nur schnödes Abhängen, nicht nur warten. Wir wollen unsere Zeit nutzen. Elmar hat beim letzten Mal auch den Vers aus Apostelgeschichte 9 zitiert, dass Paulus ein Gefäß ist, das für Jesus einstehen soll, überall, auch vor Königen. Ja. Er ist ein göttliches Werkzeug, dieser Paulus. Und ich, Paulus, ich streng mich weiter an. Im ersten Korintherbrief hat er das auch deutlich gemacht. Im 9. Kapitel, Ich lese mal die Verse 23, 26 und 27. Ich tue aber alles um des Evangeliums willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Und 26. Ich laufe nun so nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Also, er meint es ernst. Christ sein ist ziemlich anstrengend. Und man wird nie fertig. Es hört überhaupt nicht auf. Ne? Man kann nicht einfach sagen, 16.30 Uhr, hey, Freizeit. Das hört irgendwie nie auf. Also Paulus zumindest möchte Gott gefälligst wandeln, solange es geht. Das ist eine Frage der Ehre, sagt er. Ich setze meine Ehre hinein. Vers 10, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfängt, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, damit jeder empfängt, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Nochmal eine Erinnerung. Irgendwie wird jeder Rechenschaft geben müssen. Und es wird so kommen. Es klingt vielleicht bedrohlich, aber es ist eine Erinnerung. Dein Tun ist nicht unwichtig. Und es wird sozusagen beobachtet. Also irgendwie ist das wichtig, was wir tun. Dein Lebenswerk wird angeschaut. Ist aber auch tröstlich, also es geht nicht verloren. Es ist nicht umsonst, wenn wir freundlich sind oder Gott dienen wollen oder großzügig oder halt irgendwie liebevoll. Das bleibt da. Das war der Text bis Vers 10. Wie fasst man das zusammen? Also Apostel oder entschiedener Christ überhaupt zu sein, ist anstrengend. Aber Gott gibt die Kraft und die Erholung, die wir dafür brauchen. Und es steht viel auf dem Spiel. Vergänglichkeit und Ewigkeit. Ein Leben im Provisorium oder eine Wohnung im Himmel, von Gott gemacht. Man kann obdachlos und beschämt sein oder willkommen im Reich Gottes. Geehrt und verwöhnt. Wir haben vorhin gesungen, dass wir gerne auf den goldenen Gassen einziehen wollen. Wir dürfen hier schon hinüberschielen. Das ist ja eine gute Folge davon, wenn man die Bibel kennt, nicht? Man kriegt schon so ein bisschen, man freut sich, oder? Wir freuen uns und können Kraft schöpfen. Aber unser Weg hier ist vor allem Dienst für Gott. Und dabei sind wir weder Marionetten noch Opfer, sondern wir handeln aus Liebe zu dem, der uns zuerst geliebt hat. Ich versuche mal ein Fazit. Für den Fall, dass du noch nicht Christ bist. Ich fing ja an mit solchen Fragen wie, warum das alles? Wozu die ganze Plackerei? Was ist denn deine Antwort darauf? Ist alles nur Physik, Chemie, Biologie? Oder ist Gott die Ursache davon? Ist er derjenige, der diese Dinge schuf und sich ihrer bedient? Ist der Mensch nur ein egoistisches Tier? Oder hat er Auftrag und Würde von Gott? beschränkt sich alles, auch unser Dasein, nur auf das Messbare? Oder hatte Paulus recht, dass dahinter noch Gottes Liebe und sein ewiges Reich steht? Fühlst du dich auch wie ein Camper im Zelt? Und was ist dein wirkliches Zuhause? Spricht irgendeines dieser Bilder dich an? Sehnst du dich nach dem ewigen Zuhause bei Gott? Lass uns drüber reden. Paulus hat hier getaufte Christen angeschrieben. Durch Glaube, Umkehr und Taufe gehst du mit Gott den ersten Schritt. Damit erhältst du sozusagen Einlass auf seinen Campingplatz. Und dann beginnt die Reise. Mit und zu Gott. Wenn du schon Christ bist. Ja, wir haben auch dafür ein paar Fragen gehabt, nicht? Was motiviert dich? Was lockt dich hinterm Ofen hervor? Ist es schwer, dich zu etwas aufzuraffen? Oder gibst du immer Vollgas und kommst gar nicht zur Ruhe? Hast du vielleicht doch Angst davor, dir im Himmel unangenehme Fragen gefallen lassen zu müssen? Wir müssen uns Gottes Liebe nicht erarbeiten. Jesu Blut ist schon geflossen. Und unsere Würde haben wir schon. Er liebt und er trägt uns durch dieses Leben. Und er freut sich über unsere Versuche, ihm zu dienen. Paulus hatte diese Vision von einem immer größeren, sagen wir mal, Chor von Menschen, die Gott gemeinsam loben und ehren. Und dieses Bild hat ihn motiviert. Und er freute sich auf den Himmel. Wenn man das so sagen will, dann hat das auch was Meditatives. Ja? Der hat sich einfach mal freuen können über Gott und seine Wohnung im Himmel, die auf ihn wartet. Ja? Vielleicht können wir auch was von dem Psalmisten lernen, ja, der hatte sicherlich auch eine Menge zu tun und der hatte Gründe genug, weiter zu schuften und vielleicht die nächste Auseinandersetzung vorzubereiten und die nächste Aufgabe, ja. Und dann hat er sich hingesetzt und hat gereimt. Zur Ehre Gottes voller Dankbarkeit Psalme geschrieben. Zum Beispiel Psalm 8. Vers 4. Wenn ich anschaue deinen Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Vers 5. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Und Vers 10. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Diesen lebendigen Glauben, diese Gelassenheit im Herrn wünsche ich dir und mir. Amen.